Ihr seid eigentlich die Anwälte der Steuerzahler, aber ihr benehmt euch nicht so. Wir haben kein Einnahmen-, sondern Ausgabeproblem und wir zahlen viel zu viel Steuern in unserem Land.
Frei heraus, der A21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Frei heraus. Mein Name ist Martin Hagen, ich bin Geschäftsführer von Republik 21, der Denkfabrik für neue bürgerliche Politik. Und Sie hören die 9. Folge unseres A21-Podcasts. Bei Frei heraus erwarten Sie regelmäßig spannende Gespräche mit Gästen, die Klartext reden. Mit Substanz und Mut zur eigenen Meinung, nicht Vogue, aber hellwach. Und heute ist Nena Brockhaus bei mir zu Gast. Sie ist Journalistin und Bestsellerautorin und vor kurzem ist ihr neues Buch erschienen. Es heißt Mehr Geld als Verstand, wie die deutsche Politik dein Geld verprasst. Darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Davor aber noch ein kurzer Ausschnitt aus einem Grußwort, das Christina Schröder als stellvertretende Leiterin der Denkfabrik A21 am 9. Februar auf dem Bundesparteitag der FDP in Potsdam gehalten hat.
Und ich glaube, meine Damen und Herren, dass wir hier auch durchaus vor einer historisch bedeutsamen Aufgabe stehen. Denn in allen westlichen Demokratien gibt es doch derzeit die Tendenz, die grüne Hegemonie, die woke Deutungsmacht, sie bröckelt und das Pendel schlägt ganz erkennbar, bewegt es sich wieder nach rechts. Und ich glaube, es liegt jetzt an uns Bürgerlichen, diesen Pendelschlag gemeinsam abzufangen, damit er nicht nach ganz rechts durchrauscht. Lassen Sie uns gemeinsam an einer bürgerlichen Politikwende arbeiten.
Das ganze Grußwort von Christina Schröder finden Sie als Video auf unserer Website www.denkfabrik-r21.de. Und jetzt ist Nena Brockhaus bei mir. Ganz herzlich willkommen, liebe Nena.
Hallo.
Nena, in wenigen Tagen ist ja Bundestagswahl. Ich werde dich nicht fragen, was du gewählt hast, weil wir ein Wahlgeheimnis haben oder was du wählen wirst. Hast du denn schon gewählt? Bist du Briefwählerin?
Genau, Martin, da kann ich dir was Spannendes sagen.
Ja.
Ich wähle nie per Brief. Aus einem Grund, ich finde, es ist ein wahnsinnig toller demokratischer Akt, in ein Wahlbüro zu gehen. Und ich meine, dafür sind Frauen gestorben, um das Frauenwahlrecht zu bekommen. Und ich finde es etwas ganz Tolles, wählen zu gehen. Ich finde es etwas so Wertvolles, dass es mich wütend macht, wenn Menschen vom Wahlrecht keinen Gebrauch machen. Und auch diese Briefwahl, die werden mir irgendwie zu wenig wertschätzen. Ich gehe ins Wahlbüro.
Kann ich total fühlen. Ich mache es auch so. Ich habe in meinem Leben nur einmal Briefwahl gemacht. Das war bei der Stichwahl der Bürgermeisterwahl 2020. Das war zu Beginn der Corona-Phase. Da musste man Briefwahl machen, aber ansonsten pflege ich auch diesen heiligen demokratischen Akt im Wahllokal.
Ja.
Finde das was ganz, ganz Tolles.
Ich finde es auch toll. Ich finde, es ist was ganz Besonderes und dann dahin zu gehen und seine Stimme zu geben, sich auch vorher mit den Programmen natürlich auseinanderzusetzen. Ich finde, es ist irgendwie was Erhabenes. Ich liebe den Gang zum Wahllokal, ja.
Nena, du hast ein Buch geschrieben und ich glaube, es ist schon wieder an die Spitze der Bestsellerlisten direkt gerauscht. Es heißt Mehr Geld als Verstand, wie die deutsche Politik dein Geld verprasst. Wie kamst du auf die Idee, ein Buch über Haushaltspolitik zu schreiben? Das ist ja eigentlich jetzt nicht so das total sexy Thema, oder?
Ja, es haben auch ganz viele gesagt, als ich ihnen gesagt habe, dass ich dieses Buch schreibe, kam von vielen die Rückfrage, wen soll das denn interessieren?
Ja, das klingt erstmal spröde.
Ja, und sogar mein Verlag, der Finanzbuchverlag, war überrascht von dem Erfolg, weswegen wir jetzt auch schon in der 5. Auflage sind.
Der 5. Auflage? Ihr seid doch erst vor wie vielen Wochen ist das Buch gestartet?
Am 28. Januar, aber da muss man jetzt immer ehrlich sein, die erste Auflage wird vermutlich nicht sehr groß gewesen sein.
Okay. Trotzdem beeindruckend.
Aber ich kann es natürlich jetzt auch sehr beeindruckend erzählen, dass das Buch schon in der 5. Auflage ist. Aber
wow.
Die erste Auflage wurde natürlich wahnsinnig unterschätzt. Und ich finde, da wird auch so ein bisschen der Intellekt der Bürger unterschätzt. Bei den Bürgern wird ja so wenig zugetraut, dass wenn eine junge Autorin sagt, ich will über Haushaltspolitik schreiben, dass eigentlich alle sagen, das wird auf gar keinen Fall was. Wen interessiert denn Geld? Das interessiert die Bürger nicht. Und mein Buch, und es ist das erste Mal passiert, ist ja auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen. Also von 0 auf 1 ist es erfolgreicher als jedes andere Buch, was ich vorher geschrieben habe. Sei es Alte Weise Männer oder Ich bin nicht grün. Und ich finde, also es ist eine große Freude für mich, weil ich finde, das zeigt so sehr, wie mündig die Bürger in unserem Land sind und wie wenig eigentlich Verlage denen zutrauen.
Und wie kamst du auf die Idee, darüber ein Buch zu schreiben?
Ja, ich denke vor allem Leute, die mit mir die Journalistenschule besucht haben oder Menschen, von denen ich bei Handelsblatt und Wirtschaftswoche lernen durfte damals, werden sehr verwundert sein, dass ausgerechnet ich über Haushaltspolitik und Geld schreibe, weil ich war die Volontärin, die erstmal ihre Zeit im Finanzressort beim Handelsblatt in Frankfurt verkürzt hat. Und die während der 2 Monate, das kann ich jetzt hier mal ganz offen zugeben, Wirtschaftswoche, Finanz- und Geldressort, ja, habe ich eher mit den anderen Redakteuren mich unterhalten, als die Geldrecherchen anzustreben. Ich glaube, niemand bei der Wirtschaftswoche hätte mich für das Thema Geld und Finanzen eingestellt. Deswegen ist es jetzt schon relativ lustig, dass ich ausgerechnet mit Haushalt und Geld auf Platz 1 bin. Es kam daher, ich war mit einem Banker Abendessen. Ich halte ja öfter Vorträge für Banken oder auch generell. Und manchmal hat man da ja auch ein Vorgespräch. Und der hat mich dann gefragt, wir haben über Politik geredet und das ist eigentlich ja meine Paradedisziplin, vor allem, weil ältere Männer meistens sehr beeindruckt sind, wenn eine junge Frau alle Bundesminister kennt. Mehr muss man da als junge Frau ja eigentlich gar nicht leisten, damit die schon beeindruckt sind. Und bei dem Abend war der Banker aber überhaupt nicht von mir beeindruckt, weil er hatte gefragt, ja, wissen Sie denn eigentlich, wie viel wir 2022 für Migration ausgegeben haben? Und ich wusste es nicht. Und dann hat er gefragt, wie viel denn für Bildung? Und ich kannte den ganzen Haushaltsetat nicht. Dafür hätte man mich im Schlaf wecken können und ich hätte jede Corona-Verordnung sagen können, weil ich darüber einfach 2 Jahre lang mit Viertel nach 8 berichtet habe. Mein Steckenpferd war immer eher die Innenpolitik außerhalb vom Haushalt, ja. Und es war mir so unangenehm, Martin, dass ich nach Hause gegangen bin, mich an den Laptop gesetzt habe und die halbe Nacht recherchiert habe. Weil ich das
als so. Wie viel Geld gibt denn der Staat für Migration aus?
Das wechselt jetzt, kommt es nämlich dazu. Der Staat kann das ja immer bemessen, aber es kommt natürlich auch auf jedes Jahr darauf an. Wir können also sagen, der größte Batzen, der ausgegeben wird, und das wusste ich damals nicht, ist Soziales. Und da fällt natürlich auch Migration rein. Jetzt würde ich dir aber direkt die Gegenfrage stellen, du wirst es wahrscheinlich sehr gut wissen, was fällt denn alles in Migration rein? Weil dann kann ich dir auch die Zahlen nennen. Und daran sieht man schon, dass es nicht so leicht ist, wie man auf den ersten Blick sagt. Da muss man schon überlegen, was fällt jetzt in Migration rein und was nicht, ja?
Also ich würde jetzt mal sagen, natürlich alles mit dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Integrationskurse, die Unterkünfte, aber natürlich auch später, wenn Asylbewerber
fällt
dann anerkannt sind
rein.
Und ins Bürgergeld kommen. Genau.
Fällt für dich auch rein.
Und sämtliche Leistungen, die halt ansonsten noch fließen.
Und weißt du, wie viel es ist?
Nein, ich habe keine Ahnung, darum frage ich dich. Du hast ein Buch darüber geschrieben.
Ja, genau, aber um das jetzt, genau das, was du jetzt sagst, zu berechnen, also mit, dass du sagst, Bürgergeld fällt da rein, das fällt da rein, da müsste ich jetzt natürlich auch einmal genau nachrechnen. Aber was du in meinem Buch findest, ist, du siehst den Haushalt, und zwar, der ist ja wie so ein Kuchen, ja, also ich habe ihn wie einen Kuchen in meinem Buch dargestellt. Und da siehst du dann, Betrag X wird für Migration ausgegeben, also für Soziales und Migration, Betrag Y für Bildung. Aber wenn man halt tiefer reingeht in die Recherchen, ist es meiner Meinung nach die Zahl nicht mehr als das, was wir bezahlen. Weil ich bin total bei dir. Bürgergeld beispielsweise muss ja auch für Migration reingehen. Aber dann ist die Frage, wie lange? Also wann zählt das für dich immer noch zu Migration und wann zählt es für dich nicht mehr? Also es ist ein total, du merkst, es ist ein total spannendes Thema. Aber soll ich dir was sagen? Wenn ich bei dem Banker so klug wie du geantwortet hätte mit, naja, also bei Migration, da müssten wir auch an das denken und das denken, dann hätte ich mich ja gar nicht so blamiert. Weil dass man jetzt die genaue Zahl bis aufs Komma, und deswegen kann man das auch alles in meinem Buch nachlesen, was du gerade gesagt hast, weil ich will jetzt nicht die genaue Zahl, weil hinterher habe ich eine Kommastelle falsch, dann kriege ich direkt auf den Twitter-Shitstorm, sie kennt die Zahl nicht. Und es ist wirklich, vor allem bei Migration ist es einfach wirklich, was fällt rein und das muss man berechnen. Aber mein Buch gibt einen guten Ansatzpunkt dazu. Nur wenn man so wenigstens darüber redet, aber ich hatte keine Ahnung. Also ich wusste nicht, dass Soziales der größte Batzen ist. Das wirst du wahrscheinlich schon wissen. Und das hat mich sehr erschrocken über mich selbst. Und dann habe ich, weißt du, dann habe ich Menschen aus meinem Umfeld befragt und die hatten auch alle keine Ahnung. Und da hat der Banker dann ja völlig zu Recht gesagt, wie kann es denn sein, ich habe mich am Anfang des Gesprächs darüber aufgeregt, dass der Kaffee 5 Euro kostet.
In Frankfurt oder wo war das?
In Düsseldorf. Ich bin eigentlich nicht so ein Erbsenzähler. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das an dem Abend gemacht habe. Ich komme jetzt echt so peinlich rüber wie so eine Erbsenzählerin, die erstmal beim Abendessen die Preisliste durchgeht und sich beschwert. Aber ich fand da einfach diesen 4,90 Euro Kaffee ziemlich krass. Ja.
Das ist auch für Münchner Verhältnisse viel, ja.
So, und ich habe mich darüber so aufgeregt am Anfang des Gespräches. Und dann hat er jetzt mir gesagt, wie kann es denn sein, dass eine politische Journalistin sich über den 4,90 Euro Kaffee aufregt, aber die Hälfte des Jahres für den Staat arbeitet und nicht weiß, wohin das Geld fließt. Mhm. Und damit meinte er nicht, zum Beispiel in meinem Buch haben wir alle Quellen x-mal kontrolliert und die Zahlen, deswegen will ich auch nicht immer irgendwelche Zahlen raushauen. Deswegen soll man mein Buch lesen und da auch nachschauen, das würde ich auch machen weiterhin. Aber wenigstens wissen, wo geht was hin, das war eigentlich, glaube ich, das, was er eigentlich meinte. Eine gewisse Vorstellung zu haben, was mit unserem Steuergeld passiert, zum Beispiel Entwicklungshilfe. Martin, als ich angefangen habe, über die Entwicklungshilfe zu recherchieren, war ich fassungslos, was mit unserem Geld teilweise passiert. Und das ist auch keine AfD-These. Das Entwicklungsministerium gehört für mich nach meinen Recherchen abgeschafft und dafür eingegliedert in ein anderes Ministerium. Und einmal muss alles auf den Prüfstand gestellt werden. Und weißt du, was witzig ist? Ein Politiker hat zu mir gesagt, mit dem ich jetzt auch über mein Buch gesprochen habe, der hat gesagt, Nena, es ist ganz einfach. Man kann lieber 1 Million beantragen beim Haushalt, die kriegt man schneller als 100.000, weil bei der Million weiß ja gar nicht jeder so ganz genau, was man dafür eigentlich bekommen muss.
Okay.
Allein die Aussage fand ich erschreckend. Da hat ein Politiker zu mir im Hintergrundgespräch gesagt, dass wenn man 50.000 Euro beantragt, guckt jeder ganz genau drauf, weil das noch jeder nachvollziehen kann. Aber umso mehr Millionen dahinter hängen, kann eh keiner mehr nachvollziehen, wird eher freigegeben. Und deswegen heißt mein Buch auch Mehr Geld als Verstand. Und ich finde, wir müssen uns alle mit unseren Staatsausgaben beschäftigen. Und ich sehe mein Buch da wirklich, Martin, als eine Einladung zu. Wen zum Beispiel das Thema Migration mehr interessiert, der kann sich den Batzen eher angucken, ja? Und dann aber natürlich
bei dem
auch danach.
Bei dem ist es ja wahrscheinlich auch deswegen schwierig zu berechnen, weil Teil der Flüchtlinge dann irgendwann auch in Jobs kommt, dann zahlt er Steuern, dann gibt es irgendwann sozusagen für den Staatshaushalt auch Geld zurück. Das muss man dann irgendwie gegenrechnen, wenn man die Kosten von Migration beziffern will. Ist wahrscheinlich eine Rechnung, die sowieso wahnsinnig schwer aufzumachen ist, stelle ich mir vor.
Absolut, aber man hätte wenigstens wissen können, dass wir hier nicht über Millionen reden. Ja. Also man hätte ja wenigstens mal schätzen können. Und ich habe ja auch noch falsch geschätzt. Die Milliarde habe ich, glaube ich, gesagt, aber ich war im ganz negativen Bereich. Und ich glaube, dass das einfach so ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, wo man sich auch selbst als Bürger anfangen sollte zu hinterfragen. Und ich finde deswegen mein Buch, viele verstehen es als Abgesang auf die deutschen Politiker. Das ist mein Buch aber überhaupt nicht. Mein Buch ist eigentlich eine Aufforderung an uns Bürger, selber mehr zu recherchieren. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass wir einfach selber mehr recherchieren. Zum Beispiel, vielleicht interessiert jemand ja auch eher, was in seiner Kommune passiert.
Hat dich bei deiner Recherche irgendwas besonders schockiert, besonders überrascht? War irgendwas Lustiges dabei?
Ja, ganz viel. Also da ist jetzt die Frage. Nehmen wir mal erstmal einen Fakt, der mich schockiert hat, dann kommen wir zu den anderen Sachen. Ein Fakt, der mich extrem schockiert hat, ist, Uschi Glas und Eckhard von Hirschhausen wurden für Corona-Impfwerbung bezahlt. Vom Staat. Und der Steuerzahler, also ich und du, wir dürfen gar nicht erfahren, wie viel die bekommen haben, aus Gründen des Persönlichkeitsrechts. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wir arbeiten also, der Staat gibt Steuergeld an prominente Personen für eine Impfwerbung, die übrigens eh viel zu viel Millionen gekostet hat, nämlich 200 Millionen und da reden wir noch nicht von dem Kompletten, ja. Und dann sagt der Staat nicht mehr, wie viel Uschi Glas dafür bekommen hat und Eckhard von Hirschhausen. Und ich finde übrigens, dass Uschi Glas und Eckhard von Hirschhausen das dem Staat zurücküberweisen sollten. Dass sie es überhaupt angenommen haben, finde ich auch schlimm. Aber dass der Staat sowas macht, finde ich noch schlimmer. Mich haben ganz viele Sachen schockiert, teilweise aber auch belustigt. Also die Fahrradwege von Peru, die immer angesprochen werden, die sollte man echt lassen. Das ist einfach nur Faulheit der Recherche. Das ist so das unwichtigste Beispiel, das es gibt. Und es gibt so viel krassere. Also was mich, aber da haben wir ja gerade schon drüber geredet, wir haben ja gesagt, man kann ja Migration auch nicht so beziffern, was alles reinfällt. Aber was mich zum Beispiel schon schockiert hat, weil ich so weit weg war, das überhaupt zu denken, ist zum Beispiel 28,4 Milliarden Euro hat der Staat für flüchtlingsbezogene Ausgaben ja ausgegeben. Wir haben ja jetzt gerade schon besprochen, das ist jetzt nicht der komplette Batzen für Migration, ne, fein äußern, aber das finde ich extrem viel, Martin. Und das war schon was, was mich schockiert hat nachdrücklich, weil ich habe damals mal undercover fürs Handelsblatt im Flüchtlingsheim European Home Care gearbeitet. Mal so undercover. Und da haben die Leute halt im Mehrbettzimmer und es war echt nicht schön. Also dieser Standortleiter hat dann damals zu mir gesagt, die Faulen können doch laufen und hatte die Aufzüge abgesperrt. Ja, da waren auch Kinder. Und European Home Care hat damals vom deutschen Staat zwischen 1.000 bis 9.000 Euro pro Flüchtling bekommen. Und wir reden hier nicht von einem Luxushotel, wir reden von Zelten oder Leichtbauhallen oder irgendwelchen alten Gebäuden. Und ich habe da undercover gearbeitet. Das war wirklich kein schöner Zustand. Und dafür hat Deutschland 1.000 bis 9.000 Euro rausgeblasen. Dementsprechend hat mich die Zahl von diesen 28,4 Milliarden für flüchtlingsbezogene Ausgaben noch mehr schockiert, weil ich halt damals in der Zeit, ich war da 2017, aber ich habe auch 2015 in anderen Flüchtlingsheimer Kinder geschminkt und so, ja. Und das hat mich dann schon sehr schockiert, weil so wie wir gezahlt haben, hat kein einziger Flüchtling in unserem Land gelebt. Also das war für mich am schockierendsten und ich glaube auch, dass wir bei den flüchtlingbezogenen Ausgaben am meisten einsparen können. Ja?
Das heißt, da gibt's Unternehmen, die stoßen sich daran reich.
Ja, absolut. Also ich weiß nicht, das müsste ich jetzt recherchieren, ob European Homecare heute immer noch existiert und sich daran reich stößt. Aber es gibt darüber ganz viele Berichte. Und in Essen, als dann geklagt wurde, wollte die Stadt Essen nicht mal bekannt geben, wie viel Geld European Homecare pro Flüchtling bekommen hat, was nur auf großen Druck der Presse passiert ist. Und deswegen, das fand ich wirklich schockierend, dann jetzt mal ganz klar auf weiß, und die Zahlen sieht man ja auch in meinem Buch, mal zu sehen, wie viel da eigentlich für ausgegeben wurde, ja, oder wird. Das war jetzt nur aus einem Jahr mal der Etat. Und da muss man ja dann noch dazu rechnen, was ist mit Bürgergeld und so. Also man muss es ja alles wirklich berechnen. Und ich glaube, da gibt es keine, also die Zahl zu sagen, wie viel für Migration ausgegeben wird, insgesamt, all in all, halte ich für höchst fragwürdig. Aber das könnte ich dem Banker ja jetzt heute beantworten, dass seine Frage schon fragwürdig ist. Guck mal, wie klug es gewesen wäre, wenn ich gesagt hätte, was beziehst du denn damit rein? Hätte der mich wahrscheinlich sehr klug direkt gefunden. Schockiert hat mich aber auch ein Fakt, um jetzt hier nicht immer nur mit Zahlen um mich zu werfen, dass Uschi Glas und Dr. Eckhard von Hirschhausen Geld, also Steuergeld vom Staat für die Impfwerbung bekommen haben und dass sich nicht mal erfahren lässt, wie hoch das war, die Bezahlung. Und das finde ich auch ein Skandal. Und ich denke, damit wir ein Umdenken im Haushalt haben, müssen wir einfach darauf hinkommen, dahin kommen, dass wir nicht immer sagen, ja, aber irgendwie die 140.000 Euro für Baerbocks Make-up-Artistin, die sind egal, die sind natürlich nicht egal. Man lernt ja auch von seinen Großeltern, wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Hehlers nicht wert. Und das gilt aber für den Staat so absolut gar nicht. Wobei der Spitzenpolitiker ja im Hintergrundgespräch zu mir gesagt hat, also Millionen kriegt man leichter als Zehntausende.
Irre. Du hast Werbung angesprochen. Ja. Der Staat, die Ministerien machen ja generell relativ gerne Werbung. Also man sieht immer Anzeigenkampagnen, man sieht in den Zeitungen große Reklame für bestimmte Projekte. Ich erinnere mich, in Bayern wurde auch vor einigen Jahren mal der Großelterntag erfunden, hier von Markus Söder. Und seitdem wird jedes Jahr zu diesem Großelterntag großflächig in den Zeitungen eine Anzeige geschaltet, wo man den Großeltern gratuliert und der Ministerpräsident dann von dieser Anzeige lächelt. Ist ja auch alles Steuergeld.
Aber wie viel schätzt du denn da, wie viel wir bundesweit 2023 oder 2022, die beiden Jahre tun sich gar nicht so viel, für Werbung ausgegeben haben? Weil das lässt sich sehr gut beziffern.
Ist jetzt deswegen unfair, weil ich es nicht schätzen muss, weil ich es nämlich schon in einem anderen Interview von dir gehört habe.
Okay.
Also es ist ein dreistelliger Millionenbetrag, ne?
Es sind 200 Millionen.
Ja, genau.
Ja, aber hättest du es geschätzt? Ich nicht.
Ist schon viel Geld für Werbung und es soll ja eigentlich nur sozusagen um eine wichtige Information gehen der Regierung.
Genau, aber die 200 Millionen sind ja für die Anzeigenschaltung. So. Das heißt, ich fand das sehr, sehr viel Geld.
Meinst du, da sind noch nicht die Agenturkosten drin?
Doch, also es sind 200 Millionen wurden an Agenturen gezahlt für das Schalten und so. Aber da sind ja auch Mitarbeiter noch mit beschäftigt. Die Kosten haben wir jetzt noch nicht drauf gerechnet. Ja, also es gibt ja auch interne Kosten, die der Mitarbeiterstab dann bestimmt auch nochmal damit hat. Hoffentlich. Also ich hoffe, dass sie nicht einfach nur Mediabudget an die Agenturen rausgeben und sich kein einziger im Bundestag damit beschäftigt. Und da kommen wir auch dazu, wie viel für Social Media rausgeblasen wird von unserem Steuergeld, ja. Das sind auch Zahlen, die mich sehr erschrocken haben, aber bei der Entwicklungshilfe natürlich auch. Also wir zahlen positive Maskulinität in Ruanda, ja. Das ist natürlich alles etwas, wo man sagen muss, das ist bestimmt alles gut gemeint. Und deswegen, ich möchte wirklich, ich sehe das sehr, sehr differenziert. Wenn Menschen wie du und ich, Martin, und ich nehme mich da auch rein, also politische Journalistin und auch du, der auch sehr politisch ist, wenn nicht mal Leute wie wir uns jemals richtig mit den Staatsausgaben beschäftigt haben, wie können wir das denn dann von den Politikern verlangen? Also deswegen, mein Buch ist auch wirklich eine Kritik am Bürger. Ich will den Bürger klüger machen mit dem Buch, aber es ist auch eine Kritik und vor allen voran an mir selbst. Also in der griechischen Antike haben die Menschen immer gesagt, wer sich nicht mit Staatsausgaben Ausgaben, also mit Staatsangelegenheiten beschäftigt, ist ein Idioté. Ich spreche es jetzt bestimmt falsch aus, kann man heute übersetzen mit Idiot. Also eigentlich sind viele von uns Idioten.
Tja, manche davon sitzen vielleicht auch im Bundestag.
Genau, und ich glaube, wenn ich den Test machen würde im Bundestag und die Politiker mal abfragen würde, ich würde sie einladen auf Instagram zu mir und ich würde sie abfragen nach den Ausgaben. Ja, weil zum Beispiel die Zahl, die ich eben genannt habe mit den 28 Milliarden flüchtlingsbezogene Ausgaben, die kann man ja schon wissen. Das ist ja im Haushalt. Ja, man kann natürlich immer debattieren, was zählt jetzt mit rein. Auch bei den Beraterkosten. Das ist ja auch so ein Thema. Die Beraterkosten lassen sich ja auch nicht auf den letzten Pfennig genau jetzt aussagen. Also sie sind vermutlich nochmal höher, als was ausgegeben wird. Aber
was ist denn ausgegeben oder welche Größenordnung? Wo bewegen wir uns
also
da?
Also wir reden zum Beispiel im Jahr 2023 von 230 Millionen. So,
nur für
aber ich
externe Berater.
Natürlich. Aber ich würde da halt auch wieder dazu mahnen, dass die Zahl hundertprozentig, also ich würde die jetzt nicht hundertprozentig für bare Münze nehmen. Der Bundesrechnungshof prangert übrigens die Beraterkosten auch immer an. Und die sind auch extrem gestiegen seit 2014. Also wir haben nicht immer so viel Geld für Berater angegeben. Da muss man die Ampel aber ein bisschen in Schutz nehmen. Also die Ampel hat nicht das Geld ausgeben für Berater und Werbung erfunden, ja. Das haben auch Politiker vor ihnen schon gemacht. Das kann man jetzt nicht nur der Ampel sagen. Und daran, finde ich, sieht man eigentlich total, also ich finde es jetzt natürlich super spannend, weil ich diese ganzen Zahlen kenne, Werbung, Beraterkosten, flüchtlingsbezogene Ausgaben und so weiter, aber das war wirklich eine spannende Reise, auch für mich, und ich würde da wirklich hoffen, dass wir uns da als Gesellschaft auch verändern, weil du weißt doch, wie es ist in der Politik. Es ist doch so, wenn alle über das Klima reden, reden die Politiker nur noch über das Klima. Also als Fridays for Future aufkam, hat plötzlich jeder Politiker sein Umweltherz entdeckt. Und ich möchte jetzt, dass jeder Politiker sein Herz für einen Steuerzahler erkennt und anfängt zu sagen, wo wir zu viel Geld ausgeben und wir können 20% einsparen. Stefan Aust in meinem Buch sagt sogar mehr.
Tuesday for Taxpayers.
Ich habe schon überlegt, ob ich mal für Steuergeld spontane demonstrieren Idee. Gehe. Aber dann habe ich mir gedacht, da mache ich mich als Politjournalist ein bisschen lächerlich. Aber ich bin dafür, dass man es das eigentlich tut.
Mhm. Bei den Beraterverträgen wäre ja das noch irgendwie nachvollziehbar, wenn man das Gefühl hätte, die Politik ist im gleichen Maße wie die Beraterhonorare steigen besser geworden. Aber den Eindruck habe ich jetzt nicht.
Also Spitzenreiter war das Innenministerium mit, lass mich jetzt nicht auf den letzten Pfennig hier im Podcast, ja, 59 Millionen. Mhm. Im Buch sind es vielleicht auch 59,4. Also ich bin da jetzt immer vorsichtig, weil so viel Zahlen bis auf den letzten Komma kann keiner im Kopf haben. Aber es waren beim Innenministerium roundabout 59 Millionen. Und das waren die Spitzenreiter in den Beraterkosten. Findest du, das Innenministerium hat jetzt einen guten Job gemacht 2023?
Ich bin da ein bisschen befangen, muss ich sagen. Okay. Nein, finde ich nicht.
Also, und da sieht man halt ganz klar, aber weißt du, zum Beispiel, ich bin ja dafür, also ich habe ja auch einen Lösungsvorschlag. Ja, ich finde ja nichts schlimmer, als wenn man immer nur kritisiert und gar nicht sagt, was man besser machen könnte. Ich würde sofort ein Gremium erfinden mit 5 Wirtschafts- und Finanzexperten über 60, die das 6 Monate unentgeltlich für unser Land machen, weil wir können nicht noch mehr Kosten produzieren.
Warum über 60?
Weil die das sich bestimmt dann auch leisten können, mal 6 Monate unentgeltlich
Ach so.
Für unser Land zu
okay.
arbeiten. Und ich habe doch auch das Buch Alte Weise Männer geschrieben.
Mhm.
Ich glaube an Erfahrung, ich glaube an Lebensleistung, ich glaube da einfach dran. Und und diese 5 Männer sollten einfach mal ein halbes Jahr daran
arbeiten.
Dürfen
auch Frauen sein, oder?
Es können auch Frauen sein, natürlich. Aber ich habe ja gerade mein Buch Alte Weise Männer genannt, deswegen war ich noch bei dem Thema. Es sollten sogar auch Frauen sein. Es muss natürlich divers besetzt werden. Aber nicht der Quote willen. Also wenn wir 4 gute Männer und eine gute Frau finden, geht das natürlich auch. Aber klar, es kann auch übrigens ein 40-jähriger Mann sein, der einfach ein super Gecko ist. Es war jetzt so eine Überlegung von mir mit den über 60, weil die vielleicht eher unentgeltlich arbeiten wollen. So. Also, wir nehmen uns die 5 besten Leute Deutschlands, überzeugen die 6 Monate, es unentgeltlich zu machen für den Staat aus Liebe zum Vaterland. Und die legen dann dem Bundestag das vor, wo man sparen kann.
Da wäre ich gespannt, was rauskommt. Ich bin ja in vielen Diskussionen momentan, in denen es dann auch immer auf die Schuldenbremse zu sprechen kommt. Und dann heißt es immer, ja, das verhindert doch so viele Investitionen und wir haben doch so einen hohen Investitionsbedarf, die Brücken und die Straßen und pipapo. Und auf die Idee, dass wir aber bei 1 Billion Steuereinnahmen, die der Staat hat, vielleicht auch sparen könnten und mit dem Geld, das wir einnehmen, auskommen könnten, kommt irgendwie keiner.
Ja, aber da kommt ja auch kein Politiker drauf. Also die Politiker kennen die Staatsausgaben nicht, beschweren sich aber dann, dass die Bürger nicht drauf kommen, dass man erstmal sparen sollten. Also da würde ich doch als Partei, hätte ich doch jetzt im Wahlkampf, hätte ich eine Kampagne gefahren, eine Werbekampagne und gesagt, diese 5 Staatsausgaben sind Verschwendung. 1, 2, 3, 4, 5. Wir werden das einsparen, Ausrufezeichen. Damit wüssten die Leute, okay, wir brauchen nicht nur mehr Geld. Ich habe gerade auf allen Werbeplakaten gelesen, wir geben, ich würde 100 Milliarden zusammenrechnen als Partei. Plakat machen, diese 100 Milliarden sparen wir ein. Und dann die Punkte auflisten. Könnte man sogar in ganz kleinen Punkten machen. Das heißt, natürlich, das ärgert mich auch so bei der Schuldenbremse. Ich habe noch keinen einzigen Politiker jetzt im Wahlkampf erlebt, der wirklich mal gesagt hat, hier ist der Plan zum Sparen, hier sind die einzelnen Positionen, hier gehen wir ran mit der Kettensäge. Stattdessen sagen die einen Parteien nur, ja, wir können auch sparen, wir haben genug Einnahmen, aber zu hohe Ausgaben. Ja, aber was denn für Ausgaben, wissen die auch selber nicht. Also, und dann ist natürlich klar, dass der linkere Flügel, der einfach immer sagt, wir brauchen mehr Geld, die Millionäre, die mag eh keiner, die Milliardäre schon gar nicht, denen nehmen wir es weg. Das geht ja bei jedem Bürger in den Kopf. Wir nehmen es weg den Menschen, die eh zu viel haben. Und ich kriege es. Was natürlich Schwachsinn ist, weil ja, du hast davon keinen Cent mehr, wenn der Milliardär mehr gibt, der geht eher aus Deutschland weg. Aber die Politik kriegt das Thema nicht aufs Band, dass wir sparen können und müssen, weil sie selber keine Lust haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist eine harte These von mir, aber es ist also die Erfahrung auch, wenn ich mit Politikern über mein aktuelles Buch rede oder gesprochen habe, ist es meine Erfahrung. Die haben selber keine Ahnung. Wie wollen sie denn dann im Wahlkampf glaubhaft versichern, dass man sparen könnte? Also ich könnte dieses Plakat jetzt machen.
Ja.
Wenn eine Partei Interesse hat, wo man sparen kann.
Was wären deine Top 3 Spartipps?
Also Top 3 Spartipps, das ist ja immer, ich sage ja immer, beim Plakat müsste man das natürlich schon irgendwie differenziert machen, weil sonst macht man natürlich einfach nur Stimmung in diesem Land, ja? Deswegen habe ich ja 170 Seiten über das Thema geschrieben, weil man es auch differenziert betrachten muss. Aber so, mit dem Disclaimer, ich bitte um Differenzierung. Es gibt dazu 170 Seiten, kommen jetzt meine 3 Spartipps. Spartipp 1 ist auf jeden Fall die flüchtlingsbezogenen Ausgaben und die Ausgaben im Bereich Migration. Ich habe ja gerade nur einmal das Beispiel genannt mit den 9.000 Euro im Worst Case für einen Flüchtling im Mehrbettzimmer. Aber dazu kommen natürlich auch noch neben European Homecare und anderen Betreibern. Du weißt es doch selber, wir haben Immobilien gebaut, einrichten lassen, ist da kein einziger Flüchtling eingezogen und so weiter. Also da können wir Milliarden sparen, ja? Also Punkt 1, Migration und flüchtlingsbezogene Ausgaben, Milliarden sind möglich zu sparen. Punkt 2 ist definitiv das Entwicklungsministerium und ich will damit wirklich keine, deswegen bitte ich da um Differenzierung und ich bitte auch darum, mein Buch zu lesen, aber es ist einfach so, und das müssen Politiker ansprechen dürfen, wir geben bei dem Entwicklungsministerium Geld ohne Ende aus, was völliger Schwachsinn ist. Und das heißt nicht, dass alles Schwachsinn ist, da bitte ich auch wieder um Differenzierung, aber da lässt sich so viel Geld sparen.
Wir zahlen ja auch Entwicklungshilfe nach wie vor an China, ne?
Deswegen sage ich Differenzierung, das stimmt so nicht.
Ah.
Da gibt es auch in meinem Buch ein Kapitel drüber.
Gut, dass wir drüber reden.
Genau, also eigentlich ist es irgendwie schon Entwicklungshilfe, aber sie haben smart gemacht und smart verkauft, das muss man schon erwähnen. Wir bezahlen chinesische Studenten in Deutschland.
Okay.
Das sagt, die Regierung ist keine Entwicklungshilfe für China. Das kann jetzt jeder betrachten, wie er will. Ich verstehe nicht, warum in unserem Land viele Studenten in Armut leben und wir chinesische Studenten in Deutschland bezahlen, wo sogar manche Universitäten, steht auch in meinem Buch, nicht mehr wollen, dass die an die Unis kommen, weil die alles kopieren. Also wir stärken einen unserer größten Wettbewerber, indem wir das Studium von chinesischen Studenten fördern. Dann wird gesagt, es gehen ja auch deutsche Studenten nach China. Ja, da kann man sich gerne mal die Relation in meinem Buch anschauen. Völlig skurril. Kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Das ist wie, wir vergleichen 44.000 mit 4.000. So ist so die Relation. Aber es lässt sich das natürlich auch einsparen. Ich gebe dir recht, aber es ist keine, also dieser Tweet, der immer rumläuft, wir zahlen Entwicklungshilfe nach China, ist falsch. Genau. Also erstens Migration, zweitens Entwicklungshilfe und drittens Infrastruktur, Martin. Wir geben Geld aus und ich will jetzt nicht nur den Berliner Flughafen nennen, ja. Es gibt auch lokalere Beispiele. Sei es eine Brücke. Nehmen wir jetzt mal Hessen zum Beispiel als Bundesland. Da kommt dann eine Brücke, die soll irgendwie 3 Jahre gebaut werden. Es gibt ganz viele Brückenbeispiele in meinem Buch, ja. Da sollte man lesen, aber Es gibt einfach Brücken, die kosten dann das Dreifache, weil es ja auch niemand interessiert. Also der Staat hat überhaupt keine Relation, wie teuer eine Brücke ist.
Also das Dreifache von dem, was ursprünglich veranschlagt wurde.
Genau. Und das ist ja kein Einzelfall.
Ja, das ist also bei staatlichen Projekten ja irgendwie gang und gäbe, so, dass man genau sagt, man gibt mal Mittel frei und dann im Zuge des Projektes wird das dann immer ein Vielfaches.
Ist auch egal.
Berliner Flughafen war ja bestes Beispiel.
Wie kann das denn sein? Also überall wird gefordert, wir brauchen mehr Geld für Infrastruktur, wir brauchen mehr Geld für die Projekte. Aber dann sollte man doch mal die Rechnung aufmachen. Da verstehe ich übrigens auch die liberale Partei nicht in unserem Land. Warum wird denn keine Kampagne gefahren? Das wurde alles für Infrastruktur aus dem Fenster geschmissen. Und dann einfach mal eine Summe. Und dazu sollte man dann natürlich ein Dossier online stellen, wo man das wirklich auf 20 Seiten erklärt, finde ich. Ne? Deswegen, ich habe auch extra die 170 Seiten geschrieben, weil ich finde, vor allem bei diesem Thema neigt man dann zu sowas wie, wir zahlen Entwicklungshilfe für China und am Ende zahlen wir chinesische Studenten. Aber warum macht nicht beispielsweise Liberale Partei oder die CDU übrigens auch, ja, es sind ja die, die das immer sagen, Plakat, Milliarden einsparen und dann kann man ja unten ein Sternchen machen, wer es genau wissen, weil soll das 20-seitige Dossier im Internet lesen, weil es schon wichtig ist, aufzubereiten. Aber das fehlt in Deutschland und dann würden noch viel mehr Leute, also ich habe ein gutes Beispiel, ich wusste, dass dieses Buch auf Platz 1 gehen wird. Irgendwann hatte ich das im Gefühl, weswegen ich mir dann sogar gewünscht habe, dass es nicht der Fall sein wird, weil ich den Traum mit meinem Vater gelebt habe und der ist ja leider verstorben. Aber ich wusste es, weil die Mutter einer Freundin von mir, die eigentlich nicht politisch interessiert ist, oder nicht so sehr, wollte in Urlaub fahren und mein Buch war noch nicht im Buchhandel. Dann rief sie mich an, ob sie bei mir vorbeikommen kann, um sich das Buch zu holen. Dann ist die extra in die Stadt gefahren, um das Buch von mir zu haben. Und dann wusste ich, das Buch wird auf 1 gehen. Weil wenn so jemand, die gar nicht so politisch interessiert, ist eine ganz tolle Frau übrigens, aber die ist nicht so politisch interessiert, fährt in die Stadt. Und wenn dann immer Politiker zu mir sagen, ich kenne die Ausgaben nicht, wir brauchen mehr Einnahmen, dann sage ich immer, nein, die Leute wollen, dass ihr verdammt nochmal spart. Ihr seid eigentlich die Anwälte der Steuerzahler, aber ihr benehmt euch nicht so. Auch ein guter Slogan. Wir sind der Anwalt der Steuerzahler. Ich verstehe nicht, warum die Politik das Thema so liegen lässt. Vielleicht sollte ich einfach Wahlkampf machen für Parteien.
Genau. Oder Werbetexterin für Parteien.
Ja, wir sind der Anwalt der Steuerzahler.
Ein anderer Bereich, wo der Staat viel Geld ausgibt, ist ja die Förderung von NGOs. Also eigentlich nicht Regierungsorganisationen, die dann eben doch wieder am Tropf der Regierung hängen. Da hast du, glaube ich, auch ein eigenes Kapitel in deinem Buch, wo du mit Stefan Aust drüber sprichst, ne? Wir haben übrigens ganz spannenden Podcast zu diesem Thema.
Ja.
War der erste Podcast in dieser Reihe frei heraus mit Linda Teuteberg über das Demokratiefördergesetz. Da geht es genau darum. Aber du hast mit Stefan Aust drüber gesprochen.
Linda Teuteberg finde ich übrigens super. War ein Leuchtturm in der Corona-Pandemie. Und ich finde, wenn ich das noch einmal sagen dürfte, die FDP hat da ja einen ganz großen Kardinalsfehler gemacht, den Verräter Wissing, und ich sehe ihn als Verräter, also als politische Journalistin würde ich schon sagen, dass er ein Verräter ist, einzutauschen gegen diese großartige Freiheitskämpferin, die war öfter bei mir in der Sendung 4 nach 8 zu Gast, die ich als eine der klügsten Frauen in deutscher Politik wahrgenommen habe und die auch bei Corona den Mund aufgemacht hat. Also da muss man wirklich sagen, eigentlich dürfte man die Liberalen dafür schon nicht wählen. Aber da Linda Teuteberg ja noch in der Partei ist, glaube ich, sieht sie das anders. Das war ja so ein Kardinalsfehler.
Sie ist Spitzenkandidatin in Brandenburg.
Ich weiß, aber du weißt, was ich meine. Aber das war so ein Kardinalsfehler der FDP. Aber ich schweife ab, weil wir jetzt auf Linda Teuteberg kamen.
Genau, wir waren bei den NGOs.
Genau, da würde ich gerne einfach Stefan auszitieren. Wir reden da ja ein ganzes Kapitel auch drüber im Buch. Ist ja auch einer der klügsten Köpfe, die wir haben in diesem Land. Ich habe mit vielen Experten natürlich auch für das Buch gesprochen. Ich habe ja insgesamt 14 Monate an dem Buch gearbeitet. Und Stefan Aust hat ganz klar eine Frage gestellt, die ich einfach so wiederholen möchte. Warum zahlen wir, und jetzt betonen wir das Wort, nicht Regierungsorganisation? Warum?
Habt ihr eine Antwort gefunden?
Wieso? Die Antwort ist, warum? Also ich verstehe es auch nicht. Und ich habe wirklich dann recherchiert, weil ich wollte danach eigentlich ein Kapitel machen, gute Sachen mit NGOs, so wegen der Gegenmeinung. Ich habe ja zum Beispiel auch in meinem Buch mit der grünen Bundestagsabgeordneten Katharina Beck debattiert, die komplett nicht meiner Meinung ist, weil es mir unfassbar wichtig ist, die andere Meinung im Buch zu haben. Weil ich finde, wir senden und wir senden und wir senden alle durch die sozialen Medien, aber wir setzen uns nicht mehr mit der anderen Meinung auseinander. Und deswegen ist zum Beispiel auch Katharina Beck in meinem Buch, die eine ganz andere Meinung dazu hat als ich. Aber mir war wichtig, dass auch diese Meinung drin ist. Sie sagt nämlich, wir brauchen mehr Geld, und du kennst ja, was die Grünen sagen. Aber mir ist wichtig, dass die Leser sich ihre eigene Meinung bilden und sie auch lesen. Deswegen hätte ich gerne ein Kapitel gemacht, dass Stefan Aust falsch liegt und Nichtregierungsorganisationen wichtig sind und dann der Leser kann selbst entscheiden, also, ob er bei Ausschuss ist.
Dass sie wichtig sind, ist, glaube ich, unbestritten. Die Frage ist, ob sie staatliche Mittel bekommen sollten.
Nein, dass die staatliche Unterstützung wichtig ist. Dass sie wichtig sind, klar, aber ich meine, wir reden ja über die staatliche Unterstützung, sorry, habe ich mich falsch ausgedrückt. Ja, ich habe nach all meinen Recherchen, ich habe, glaube ich, 3 Wochen an diesem Kapitel geschrieben und recherchiert. Ich habe es am Ende nicht veröffentlicht, weil ich sehe immer noch keinen Grund und ich freue mich über jeden Hörer, der das hier hört und der mir per E-Mail den Grund erklärt. Ich meine, die Arche für Kinder, die Tafel, die für mich so wichtig sind für unsere Gesellschaft, die sind auf private Spenden angewiesen und die Nichtregierungsorganisationen, die ja viel auch Kampagne machen, kriegen Geld vom Staat. Also wer das hier hört, ich bin immer noch interessiert an einer Antwort und ich würde auch, wenn mir jemand eine plausible Antwort gibt, darüber einen LinkedIn-Post machen, warum Stefan Aust und ich falsch liegen. Aber ich verstehe es nicht.
Das Ministerium von Robert Habeck zahlt 1 Million Euro an die Omas for Future.
Ja.
Damit die Quizabende in Altenheimen machen und über Klimaschutz aufklären. Und dann sagt Robert Habeck, aber er will die Schuldenbremse umgehen, weil wir haben zu wenig Geld.
Du hast es dir ja selber erklärt. Ich habe dieselbe Ansicht dazu. Aber da nehme ich jetzt wieder die Gegner von Robert Habeck ins Gericht. Die Politiker wissen ja selber nicht, wohin das Geld fließt. Also können sie auch keinen Wahlkampf machen, dass wir die Schuldenbremse nicht abzuschaffen brauchen, weil wir genug Geld haben. Wir haben kein Einnahmen-, sondern Ausgabeproblem und wir zahlen viel zu viel Steuern in unserem Land. Nur da auch die Politik das Thema nicht wirklich durchdringt, finde ich auf jeden Fall nach meinen Recherchen. Auch viele Journalisten nicht. Ich meine, Martin, warum reden wir denn immer über die Fahrradwege in Peru? In jedem Artikel. In meinem Buch stehen sie übrigens nicht. Oder als schlechtes Beispiel sind sie notiert. Ah. Weil natürlich das Recherchearbeit ist. Aber zum Beispiel, wir machen Klimaschutz in Indien für 500 Millionen. Es gibt ganz viele Beispiele, die ich jetzt nennen könnte. Aber ja, ich will ja jetzt auch nicht wie so ein Erbsenzähler und Schlaumeier rüberkommen. Ich bin bald die Erbsenzählerin Brockhaus, ein Titel, den ich nie haben wollte.
Man kann es sich nicht immer aussuchen.
Nee.
Du hast gesagt, wir zahlen so hohe Steuern. Ich glaube, es sind die zweithöchsten Einkommensteuern in Europa, die wir zahlen in Deutschland.
Ja, da sagen dann beispielsweise linkere Politiker wieder, dass man da differenzieren muss. Stimmt auch. Es gibt auch, man kann es auch irgendwie anders ausrechnen und dann sind wir nicht Vize-Steuerweltmeister. Habe ich auch bei meinem Buch gelernt. Aber ich würde schon sagen, wir sind Vize-Steuerweltmeister, muss aber hier für die Differenzierung sagen, man kann es auch anders betrachten und dann sind wir es nicht.
Es kommt ja auch immer darauf an, wer zahlt die Steuern, ne? Also wie hoch ist das Einkommen, wie ist der Familienstand, ja, hat man Kinder,
und dann vergleichen und so. Also genau. Also
aber ich glaube, unbestritten ich ist, dass wir in Deutschland noch, überproportional
genau, also
hohe
ich würde
Steuern
mich
zahlen.
Auch immer noch zu der Aussage hinreißen lassen, wir sind Vize-Steuerweltmeister nach Belgien, aber ich habe jetzt durch meine Recherche gelernt, ich werde jetzt übrigens schon so eine richtig differenzierte, merkst
ja.
du das, jetzt muss ich immer dazu sagen, aber man kann es
ja.
auch anders sehen. Das hat das Buch jetzt mit mir gemacht. Eigentlich schade, das haut drauf. Vorher mochte ich eigentlich auch gerne. Aber es ist schon, man kann Sachen nach vielen Enkeln sehen. Weswegen ich auch die Faktenchecks gut finde, wenn die jetzt mal abgeschafft werden würden. Weil alleine das Thema, was wir gerade sagen, Vize-Steuerweltmeister, kann man von so vielen verschiedenen Richtungen sehen, dass wir es in der einen Richtung sind und in der anderen nicht. Aber nur weil du das jetzt sagst, sagst du keinen falschen Fakt. Also es ist wirklich, auch Fakten sind schon auch teilweise Auslegungssache.
Absolut, absolut. Die Frage ist ja, kriegt man für die hohen Steuern, die wir zahlen, auch eine sehr gute Leistung als Bürger? Also sagen wir mal, wir sind Vize-Weltmeister bei den Steuern, bei den Einkommensteuern. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Bürger sagen, aber dafür kriege ich eine ganz tolle Leistung. Der Staat funktioniert wirklich hervorragend, alles tipptopp und da sind meine Steuern gut angelegt.
Also mein Buch, es ist immer so schade, das hat ja 170 Seiten und natürlich, wenn du den Titel liest, der sagt direkt, Nena Brocker schreibt den Abgesang auf unser Land und uns ist alles ist furchtbar hier und jeder Politiker ist daneben und so. Aber ich gehe sehr positiv aus dem Buch raus und es passt total auf deine Frage, Martin, weil ich gehe immer ins Freibad, ja, immer schon, aber mit meinem Sohn jetzt natürlich noch mehr und da unterhalte ich mich immer mit anderen und ich hatte einen ziemlichen Wake-up-Call. Letzten Sommer, da war ich mit einer italienischen Familie zusammen. Man sitzt ja im Freibad sehr nah aneinander und kommt dann ins Gespräch und die Familie kommt aus Italien und aus Spanien und leben jetzt in Düsseldorf. Und die hatten die Oma da aus Italien und die Oma hat dann die ganze Zeit von unserem Land geschwärmt. Ich habe gedacht, die will mich jetzt völlig veräppeln, weil in derselben Woche erschien in der italienischen Tageszeitung ein Abgesang auf Deutschland, dass wir nichts mehr können. Und dann hat sie gesagt, nein, sie ist da so dankbar für ihre Enkel, habe ich gesagt, wofür sind sie denn dankbar? Weil man ist ja schon in unserem Land in der Stimmung, dass man sagt, also viel wird für das Steuergeld aber nicht getan. Da hat sie gesagt, schauen Sie sich hier mal um dieses tolle Freibad, was ja wirklich kostengünstig ist. Und das stimmt übrigens, das Düsseldorfer Freibad in Lörrick, vielleicht sind hier Düsseldorfer Zuhörer, ist wie ein Luxusspa. Und es kostet nicht viel Geld. hat sie gesagt, in Italien gibt es sowas nicht. Nicht mit solchen Grünflächen für das Geld. Da hat sie überspitzt gesagt, da zahle ich schon für den Schirm, wenn ich den für mein Kind vergessen habe, 20 Euro. Und wir hatten jetzt zum Beispiel in Düsseldorf, und da finde ich schon, dass uns vom Steuergeld viel geboten wird, wir hatten jetzt in Düsseldorf den Tag der Kinder in allen Museen. Da konntest du in jedes Düsseldorfer Museum kostenfrei reingehen. Das gibt es übrigens auch in anderen Ländern. Italien hat auch kostenfreie Tage. Sprichwort Differenzierung, ja. Aber wir haben auch zum Beispiel den Grafenberger Wildpark, jetzt nur um Düsseldorf zu sehen, auch umsonst. Also ich finde, wir haben ganz viel was Tolles. Wir machen ganz viel für die gesellschaftliche Teilhabe, übrigens auch in Bayern. Finde ich, muss man auch mal sehr hervorstehen. Das finde ich schon wahnsinnig gut. Nur wir können natürlich noch viel, viel mehr
aber
tun.
Aber gleichzeitig funktionieren doch so Basics nicht, oder? Also in den Schulen, die Toiletten schauen aus wie Sau, der Unterricht fällt aus. Die innere Sicherheit hat man nicht immer das Gefühl, dass gewährleistet wird. Die Behörden sind nach wie vor weit davon entfernt, digital zu sein, was in anderen Ländern gut funktioniert.
Absolut, ich wollte die Leute aber jetzt positiv hier auch nachher aus dem Podcast rausgehen lassen und wie mein Buch ändern, aber du hast natürlich mit allen Punkten recht. Aber darf ich dir mal eine Sache zu den Schulen sagen? Was mich so nervt, ist immer, da wird immer gesagt mit den iPads und Digitalisierung. Weißt du eigentlich, dass die in Harvard noch Tafeln benutzen?
Nee, wusste ich nicht.
Und das machen die bestimmt nicht aus Geldgründen. Und der zweite Punkt ist, die Leute kriegen die Dateien zum Ausdrucken, die sie vorbereiten auf die nächste Unterricht. Sie können die auch digital lesen, aber ich war in Harvard zu Besuch, weil mein Mann hat da einen Abschluss gemacht und ich war fasziniert, wie teilweise wenig digital mancher Unterricht da ist. Und das ist bestimmt nicht aus Kostengründen. Die haben immer noch Tafeln. Und da muss ich sagen, finde ich, führen wir auch diese Digitalisierungsdebatte doch völlig beschränkt. Ob ein Kind auf einem Whiteboard lernt oder auf einer Tafel, wenn die Grammatik sitzt, sitzt sie.
Meine Kinder sind beide in der Grundschule, die haben beide noch in der Schule keine digitalen Endgeräte. Was total in Ordnung ist.
Finde ich übrigens auch gut. Das werde ich für meinen Sohn übrigens auch wollen. Das können die dann auf dem Gymnasium anfangen. Aber wir sehen doch selber, wie schlimm Social Media und die ganze Digitalisierung eigentlich auch teilweise für uns ist. Aber du hast natürlich recht. Die Schultoiletten, das macht mich auch immer so wahnsinnig wütend, wenn ich dann sehe, dass Politiker da ihren Make-up-Artist für 140.000 Euro im Jahr zahlen oder ihren Fotografen, auch eine riesige Ausgabe. Warum brauchen Politiker immer einen eigenen Fotografen? Wenn wir es ganz hart sagen, bauen viele Politiker in unserem Land ihre eigene Personenmarke auf Steuergeld auf.
Mhm. Ist, glaube ich, keine steile These.
Nö, das ist eine Ware. Da sage ich auch nicht, das muss man
differenzieren. Das muss man nicht differenzieren.
Und das muss man nicht. Und dass viele Politiker sich teilweise aufspielen wie Popstars, das muss man auch nicht differenziert betrachten. Und da ist immer ein gutes Beispiel für mich. Ich glaube, wir haben eine Änderung in der Politik erlebt, als der erste Politiker, das war Gerhard Schröder, aufs Cover der Bunten kam. Mhm. Warum sind Politiker Popstars? Also bevor sie in der Bunten waren, waren sie ja keine, also klar, sie waren bekannt, aber auch das Doro Bern-Dirne-Shooting in der Bunten macht. Also,
aber es gibt ja offenbar eine Nachfrage danach. Und also ich meine auch früher, JFK in den USA war ein Popstar, in gewisser Weise sicherlich auch Willy Brandt in Deutschland. Ich glaube, dass Politiker auch, sag mal, jenseits der nur politischen Figur anderes, wahrgenommen werden, total. Ist, glaube ich, nicht ganz neu.
Aber oder? Es hat ein ganz anderes Ausmaß genommen, weil da reden wir über einen Willy Brandt und einen Helmut Schmidt und einen John F. Kennedy. Also ich würde Doro Bär jetzt mit John F. Kennedy und Willy Brandt zu vergleichen, das ist schon sehr steile These, würde ich schon sagen. Dementsprechend, ja, wir hatten auch Gerhard Schröder und wir hatten auch Helmut Kohl, aber wir hatten nicht sämtliche Ministerinnen, die Popstars sein wollten und dauernd Social Media.
Kohl war auch nie ein Popstar und wollte, glaube ich, auch nie einer sein.
Aber ich glaube, dass Kohl schon viele Fans hat.
Ja, aber,
und ich wette,
aber er war ja jetzt nicht der. Also auf dem Cover, glaube ich, von People Magazin war er eher selten, ne? Er war jetzt.
Nee, also das erste Cover bei Bunten hatte Gerhard Schröder. Mhm. Und das war auch das mit dem diesem Mantel und dem ganzen.
Den Brioni-Anzug.
Es hat sich schon was verändert, ja. Und übrigens, ich habe gar nichts gegen Doro Bär. Ist natürlich eine kluge Frau,
ist auch sehr nett, ja.
Und ich finde auch gut, wie sie ist, ja. Nur, was ich damit sagen will, ist, sie war jetzt einfach nur ein Beispiel. Ich will sie hier aber in keiner Form bashen. Ich finde ihren Arbeitseinsatz toll, wie sie es trotz Kindern vorlebt. Ja, ich finde, sie ist eine gute Politikerin. Mein Kritik ist da auch wieder nicht an Doro Bär, sondern der Nachfrage. Mhm. Also warum wollen wir Dirne-Shooting mit Politikern? Wollen wir nicht lieber wieder ein Umdenken dahingehend haben, dass Politiker sich mehr um die Sache kümmern? Und das soll jetzt wirklich kein Doro Bär-Bashing sein. Das war nur das erste Beispiel. Es gibt übrigens auch ganz viele andere. Ja? Also in der Bund machen fast alle Politiker Shootings. Also ich hätte jetzt auch jeden anderen nehmen können.
Kommen wir zur Sache. Eine Sache würde ich gerne noch rauspicken, ja. Auch aus deinem Buch. Und das ist ja. Die Energiewende. Da hat uns mal ein Politiker der Grünen, nämlich Jürgen Trittin, versprochen, eine Kugel Eis, die würde uns so viel kosten wie eine Kugel Eis. Ich weiß nicht, wie die Eispreise in Düsseldorf gerade sind, aber ich habe das Gefühl, wir zahlen mehr für die Energiewende. Hast du das ausgerechnet?
Wie viel wir für die Energiewende zahlen?
Ja, oder insgesamt, wie teuer die insgesamt uns kommt?
Also da sind ganz viele Zahlen in meinem Buch und da bitte ich auch aus Gründen der Differenzierung, dass man da reinguckt oder man kann ja auch das selber dann einmal eine Stunde zusammen googeln. Das ist enorm, aber da kann man auch nicht diese eine Zahl sagen. Das wäre genauso, finde ich, eigentlich undifferenziert, wie Jürgen Trittin war. Also wie kann man überhaupt sagen, was es kosten wird? Da sind ja auch Variablen drin. Also ich kann trotz all meiner Recherchen nicht auf den Euro sagen oder genau sagen, was die Energiewende kosten wird, weil das hängt ja auch von den Entscheidungen ab. Ich meine, hätte mir jemand erzählt, dass wir trotz dem Krieg in der Ukraine die letzten Atomkraftwerke auch noch vom Pfeiler nehmen, das ändert so eine Berechnung ja auch schon mal. Also dementsprechend, das kann ich nicht differenziert hier sagen. Aber Jürgen Trittin, wie er überhaupt sowas sagen konnte, aber du kennst doch auch den Spruch, die Rente ist sicher.
Ja, Norbert Blüm.
Also ich würde mir, und ich habe wirklich viel zur Energiewende recherchiert und zu Windrädern und so, und ich würde mir heute nicht anmaßen, in dem Podcast auch nur die Schätzung zu machen, wie viel es uns am Ende kosten wird. Und ich habe wirklich viel recherchiert.
Die Energiewende?
Ja,
oder?
Würde ich keine Schätzung machen.
Okay. Gut, ich meine, wir haben ja die EEG-Umlage, die wird mittlerweile aus dem Haushalt finanziert. Das sind, ich habe jetzt die Zahl 18 Milliarden im Jahr im Kopf.
Aber es ist ja nicht die komplette Kosten für die Energiewende. Es ist ja, wenn man auch sieht, genau.
Nee, da kommt ja, wir haben den Netzausbau dazu. Wir haben da ja eine ganze Reihe, die dazukommen. Wir haben die höchsten Verbraucherstrompreise in Europa. Dafür aber auch mit dem schmutzigsten Strom, muss man
auch
sagen.
Aber wir haben ja auch Subventionen zu Firmen.
Weil wir keine Kernkraft mehr.
Also sowas wie ThyssenKrupp wird dann im grünen Stahl subventioniert und so weiter. Also das alleine zu behaupten, man könnte sagen, wie teuer uns die Energiewende am Ende stehen wird. Also das finde ich alleine schon völlig absurd von Trittin damals. Und auch mit die Rente ist sicher. Das ist fast noch absurder, sich dann so dahin zu stellen mit dem eigenen Namen. Und trotzdem.
Der Zuschuss zur Rente ist, das weiß ich, der größte Einzelposten auf jeden Fall im Bundeshaushalt. Also die Rente wird ja eigentlich aus den Rentenbeiträgen finanziert, aber weil das nicht reicht, zahlen wir momentan, ich glaube, es sind 110 Milliarden jedes Jahr aus dem Bundeshaushalt.
Ja, da habe ich auch ein ganz spannendes Interview übrigens mit einer Rentenberaterin drin. Da wundert man sich ja wahrscheinlich erstmal, warum hat Nena Brockhaus eine Rentenberaterin in ihrem Buch drin. Das klingt jetzt übrigens auch erstmal überhaupt nicht sexy, ja. Aber, das fand ich bei meinen Recherchen so spannend, die meisten Rentenbescheide stimmen nicht.
Okay.
Also viele Rentenbescheide in unserem Land sind falsch. Und das ist für mich auch mehr Geld als Verstand. Also wie können wir denn, wenn Menschen 40 oder 50 Jahre gearbeitet haben, nicht irgendwie sicher gehen, dass die Rentenbescheide stimmen? Und sie setzt sich ganz stark, also Frau Krusenbaum, wie auch in meinem Buch vorkommt, setzt sich ganz stark dafür ein. Sie hat auch ein eigenes Schicksal mit ihrem Vater, der lange selbstständig war und jetzt kaum Rente bekommt, wo sie auch mithelfen muss in der Unterstützung und so. Und eine ganz wahnsinnig tolle Frau. Und wir haben doch dieses ganze Wissen in unserem Land. Warum lädt sich nicht mal ein Politiker Frau Krusenbaum ein und redet mit ihr wirklich über diese Rentenbescheide? Und das ist für mich, glaube ich, dieses Politiker senden, senden und senden. Und übrigens greife ich mir da auch an dieselbe Nase. Ich finde auch, also ich würde sagen, Mehr Geld als Verstand ist schon mein bestes Buch, weil ich da wirklich auch viel recherchiert und mit anderen Leuten wie Frau Krusenbaum geredet habe. Und wir müssten alle wieder neugieriger sein auf Informationen und auf Inhalte, anstatt nur zu senden. Und das sagt übrigens die mit am meisten sendet. Also die Kritik geht auch ganz stark an mich selbst jetzt hier im Podcast.
Du hast vorher gesagt, du möchtest positiv enden. Nena, lass uns positiv enden. Gib uns trotz all der Steuergeldverschwendung, gib uns ein Zeichen der Hoffnung zum Ende dieses Podcasts. Was stimmt dich optimistisch?
Also was ich gut finde ist, oder was mich optimistisch stimmt, ist das Thema Bürokratieabbau, was ja auch ganz viel übrigens zu Steuergeldverschwendung natürlich führt. Dass es ein großes Thema in vielen Wahlprogrammen ist. Also die FDP und die CDU haben ja zum Beispiel diese Two-in-One-Out-Regelung, die sie umsetzen wollen. Also eine kommt rein und zwei müssen rausfliegen. Ich habe es jetzt gerade falsch rum gesagt. Also wenn eine neue Verordnung kommt, müssen
One
zwei
and two out.
Gehen. Ja, genau, so wird es gesagt. Ich habe aber auf Englisch studiert. Ich kann Englisch, nicht, dass ich jetzt verwirke, aber genau. Also für eine neue Verordnung müssen zwei gehen. Das finde ich wahnsinnig gut. Das hat CDU und FDP zum Beispiel im Wahlprogramm drin. Aber auch andere Parteien. Also ich finde das Thema Bürokratieabbau, Wirtschaft und Ausgaben war doch noch nie so wie jetzt Aktuell ist das Thema Wirtschaft bei 62% der Wählern das Thema Nummer 1. Klima nur noch bei 13%. Und das, finde ich, ist doch eine wahnsinnig positive Entwicklung. Nicht, weil ich was gegen das Klima habe, aber die Wirtschaft, dieser Spruch, it's the economy stupid, ja, das ist das, was Wahlen entscheidet. Und der Wirtschaft ist der Motor unseres Landes. Und deswegen finde ich es wahnsinnig positiv, sei es von FDP oder sei es von der CDU, aber auch von den anderen Parteien. Ich habe noch nie so viel im Wahlprogramm gelesen wie Bürokratieabbau. Und ich finde es wahnsinnig wichtig, dass, und das stimmt mich sehr positiv, weil ich glaube an unser Land. Mein Buch ist ein Bekenntnis für unser Land. Ich will unser Land nur verbessern. Ich finde nicht, dass wir es abschaffen müssen. Und ich finde auch nicht, dass alle Parteien aus dem Bundestag rausgehen sollen und wir keine Spitzenpolitiker mehr haben sollten. Sondern wir müssen unser System, wir brauchen jetzt einen Richtungswechsel und dann liegen die besten Jahre noch vor uns. Da bin ich ganz sicher.
Sehr gut. Das ist, glaube ich, der Spirit, den wir brauchen. Ganz herzlichen Dank, liebe Nena, für das Gespräch.
Danke, dir hat Spaß gemacht.
Und ich wünsche weiterhin viel Erfolg mit deinem Buch und auch sonst in jeder Hinsicht. Und auf dass das Beste vor uns liegen möge.
Das wird es. Wir brauchen jetzt nur den Richtungswechsel und dann haben wir die besten Zeiten noch vor uns.
Amen. Alles Gute und herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
Danke dir.
Das war die 9. Folge von Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren und noch mehr, wenn Sie ihn Freunden und Bekannten weiterempfehlen. Informationen über unsere Denkfabrik finden Sie auf unserer Homepage www.denkfabrik-a21.de. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Frei heraus, dem R21-Podcast für neue bürgerliche Politik. Ihr Martin Hagen.